Hallo meine lieben Freunde, meine Damen und Herren, zur nächsten Folge eines ABC-Podcasts. Heute nehmen wir das auf im sehr schönen Büro von Tulga Bayerle mitten in Hamburg im Museum für Kunst und Gewerbe. Wir steigen da gleich ein. Ich freue mich sehr, dass die Tulga sich jetzt die Zeit genommen hat, uns ein bisschen was über das Museum erzählt, über sich erzählt und über die Ausstellung, die demnächst im Haus eröffnet wird, erzählen wird. Und ja, wir steigen gleich ein. Wie das hier ausschaut, kann ich dann immer noch mal erzählen. Liebe Tulga, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, dass du da bist, liebe Anna. Das ist immer schön, wenn jemand aus Wien zu Besuch kommt.
Genau, das ist jetzt auch mein erstes Mal Hamburg irgendwie. Und ich muss sagen, also selbst wenn es die falsche Jahreszeit ist, macht diese Stadt einen unglaublich guten Eindruck. Also ich bin ganz, ganz positiv überrascht. Liebe Tulga, wir gehen way back, würde ich sagen. Ich stelle dich immer gern vor als meine Entdeckerin. Als wenn es da was zu entdecken gab. Aber es stimmt wirklich sozusagen, du hast ein unglaubliches Talent, Menschen zu erkennen und Qualitäten an Menschen zu erkennen. Hast es in meinem Fall auch sozusagen, weil du mich ans Pressethema eigentlich gebracht hast oder auf die Idee gebracht hast. Erzähl uns ein bisschen deinen Werdegang. Ich glaube, du bist deutsch-österreichisch, das weiß ich gar nicht so genau. Erzähl uns kurz dann, wie du wurdest, was du bist, was so ein bisschen prägende Momente waren und vielleicht dieser rote Faden von die Menschen, die dich begleiten. Ich glaube, es ist keine einmalige Sache, sondern es ist etwas, was sich bei dir sehr durchzieht, dieses Erkennen von Menschen. Erzähl uns ein bisschen, wie das kam.
Ich bin in Wien geboren und aufgewachsen und habe dort Design studiert, Industriedesign, mein Diplom gemacht Anfang der 90er Jahre und dann relativ bald danach, nachdem auch mein Sohn auf die Welt kam, 93, die Aufgabe, die Möglichkeit bekommen, in der neu gegründeten, damals Lehrkanzel, heute Institut für Theorie und Geschichte des Designs zu unterrichten, als Universitätsassistentin. An der Angewandten auch. Also genau, ich habe an der Angewandten studiert und dort auch dann unterrichtet. Der Mann, mit dem ich zusammengearbeitet habe, Denijan Sucic, ist sozusagen für mich ein prägender Mensch geworden in der Art und Weise, wie er die Sachen betrachtet. Ich habe damit auch noch einmal einen anderen Blick auf Design entwickeln können für mich, also weg vom Gestalten selbst hin zum Diskurs über das Gestalten und auch einen Blick, der die reine Designgeschichte nochmal verlassen hat und breiter drauf schaut, was eigentlich Gestaltung, wo es überall auftaucht, wie es sich auswirkt, welche Bedeutung es gesellschaftlich letztlich an den unerwartesten oder eigentlich an allen Stellen hat. Ich habe die Angewandte dann nicht mehr ausgehalten. Komischerweise war der Transfer von der Studentin zur Assistentin toll, aber auch tödlich, weil ich plötzlich gemerkt habe, was für ein toxischer männlicher Betrieb das ist. Und ich musste dann nach 6,5, 7 Jahren so ungefähr dringend raus.
Darf ich kurz innehalten, sozusagen, nämlich so Design Anfang, Mitte der 90er Jahre, haben viele Leute, wie bist du auf die Idee gekommen, Industriedesign zu studieren? Mir scheint das schon eine sehr spezielle und auf der Angewandten, also das ist... Ja.
Also tatsächlich war es so, dass wie ich sozusagen in der Schule fertig war, habe ich mich erst gar nicht getraut, was Künstlerisches zu studieren, was mich aber offensichtlich interessiert hat, und habe erst eine Lehre gemacht. Ich habe eine Tischlerlehre gemacht und dann ist mir relativ schnell klar geworden, eine so wahnsinnig gute Tischlerin werde ich nicht. Mehr Spaß macht mir das Entwerfen von Möbeln und habe mich dann bei mehreren Schulen beworben, aber auch eben an der Angewandten, und ich war damals in Deutschland, bin wieder zurückgegangen. Und wir waren 5 oder 6 junge Frauen, die da studiert haben. Alle anderen waren Männer. Also das war wirklich ein total männlich dominierter Beruf in der Zeit. Es hat sich dann relativ schnell geändert. Spätere sozusagen Begleiterinnen meines Lebens, wie Lilly Hollein, die ja ebenfalls dort studiert hat, die hat dann zu einer Zeit studiert, wo ich schon Assistentin war, wo viel mehr junge Frauen dort waren. Inzwischen sind über 50% weiblich, was aber nicht heißt, dass sich das zum Beispiel in der beruflichen Selbstständigkeit dann niederschlägt. Also wie viele Frauen findest du, die als Designerin mit eigenem Namen tätig sind? Ich würde sagen, ich habe ja angefangen in 86, das war die späten 80er Jahre. Das war schon einer der spannendsten Aufbruchszeiten des Designs überhaupt. Das war die Zeit, wo sozusagen Memphis groß war, dann die frühen 90er mit Hochdesign. Das waren alles diese Momente, wo einfach überall an verschiedenen Orten dieses klassische Design der guten Form, der Reduktion, der Ergonomie, der Funktionalität total in Frage gestellt wurde. In Italien natürlich letztlich viel früher noch. mit einem Radical Design, das die hatten. Aber trotzdem, das hat dann da in eine Popbreite sich entwickelt, die es vorher nicht gab, ja, weil sozusagen, dass dann Swatch etwas übernommen hat oder Stark plötzlich zum Superstar wurde, das war alles diese Zeit. Gleichzeitig war Wien in der Zeit trotzdem noch ein sehr graumausiges Umfeld. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass da Coolness-Faktor so wahnsinnig groß war, bis auf gute Lokale, die es gegeben hat, ein paar ausgewählte, das Ring oder was weiß ich. Und diese Zeit war aber auch, als ich mit denen gearbeitet habe, ist Ron Arad gekommen, hat unterrichtet. Nach Ron Arad ist Bojek Schipper gekommen, hat unterrichtet. Und das waren echte Aufbruchszeiten. Hartmut Esslinger war da und hat unterrichtet. Und das war einfach eine wahnsinnig tolle Zeit an der Angewandten, die ich persönlich als Mitarbeiterin nicht ertragen habe. Es hat aber nichts mit diesen Personen, sondern mit der Struktur zu tun gehabt. Auf der anderen Seite aber irre viel bewegt hat in der Stadt und viele tolle Leute herausgebracht hat. Und das war ja auch der Grund, warum Thomas Geisler, Lili Holland und ich dann sozusagen 2006 gefunden haben, das ganze Potenzial ist da, wir können ein Festival starten. Und ich glaube nicht, dass es viel früher gut gegangen wäre. Das war schon genau der richtige Moment.
Mhm. Dann kam sozusagen die Vienna Design Week, die dann so prägend war, einerseits für deine Biografie, aber auch sozusagen für die Stadt. Also das hast du dann, wie viele Jahre, das war dann auch die Phase, als wir uns kennengelernt haben. Nein, das stimmt nicht. Wir kannten uns davor.
Wir kannten uns davor schon. Ja, wir kannten uns davor schon, wie ich mit der Section A gearbeitet habe. Und Ja, nein, die Vienna Design Week war absolut prägend. Also wie gesagt, ich habe mich dann 2001 selbstständig gemacht und war ab da sozusagen selbstständige Kuratorin, habe verschiedenste Ausstellungen gemacht. In Wien, aber auch anderswo. Also meine erste große war eine Ausstellung im Künstlerhaus. Damals hat Doris Ruttauer, war dort die Leiterin. Global Tools hieß die Ausstellung. Die war wichtig für mich gewesen. Davor hatte ich aber Ausstellungen mit Dejan Sudic schon gemacht im Ausland.
Das ist so interessant, dass du das jetzt sagst, weil es gibt so wenige Ausstellungen. Cities on the Move, eine der ersten Ausstellungen von Hans Ulrich, Obrist, irgendwie in der Sezession muss man, und Global Tools, ich kann mich genau erinnern, diesen Schaumstoffboden, auf dem man draufgetreten ist, und das einfach dieses selbst in eine Ausstellung reingehen. Es sind wenige Ausstellungen, die ich an wahrscheinlich zwei Händen abziehen kann, die in meinem Leben so prägend waren. Ja. Interessanterweise war das wirklich auch eine von denen, die das, also war auch so spannend, nicht wie dann so quasi so Sehgewohnheiten oder Erfahrungen so tief sich einbrennen in eine Biografie.
Ja, es war eine tolle Ausstellung, habe ich mit Vitus W. gemacht damals. Und davor war ich in Glasgow und habe eine große Ausstellung gemacht. Also ich habe schon sozusagen da verschiedentlich gearbeitet. Es war trotzdem, ich meine, ich bereue meine 13 Jahre Selbstständigkeit nicht. Ich sehne mich auch gerade wieder nach Selbstständigkeit. Es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Es war auch hart, weil natürlich man kämpft echt ums Überleben zwischenzeitlich. Dann kam eben diese wunderbare Konstellation, Lili, Thomas und ich, die wir gemeinsam die Vienna Design Week aufgebaut haben. Mit sehr viel Spaß, sehr viel Energie, sehr viel Arbeit, aber wahnsinnig viel Spaß auch an der Sache, die auch wirklich durchgestartet ist. Ich werde immer, wenn Leute mich fragen, wie haben wir das gemacht, habe ich gesagt, naja, wir sind zusammengesessen und gesagt, wir machen das jetzt. Okay, jetzt brauchen wir Geld. Und dann hatten wir, glaube ich, ein Dreivierteljahr vor der ersten Ausgabe, hatten wir halt mal so 150.000 oder sowas zusammengeschnorrt irgendwie. Und wir dachten, aber es ist gelungen, es gibt das Festival immer noch. Es funktioniert auch toll, aber für mich war dann nach, also im sechsten Jahr, war mir klar, okay, ich mache das noch ein siebtes Jahr mit der Lili. Der Thomas war schon Kurator am MAC geworden und ich muss dann da auch wieder raus. Also wahrscheinlich habe ich schon sowas wie einen gewissen Rhythmus in meinem Leben, der durchaus was mit 7 Jahren zu tun hat. Dann habe ich sozusagen damals für mich festgestellt, na gut, jetzt muss ein neuer Lebensabschnitt kommen. Und ich wollte schon sehr lange Museumsdirektorin werden. Das war mir schon viele Jahre vorher klar, dass es ein Traum wäre.
Also nämlich auch eine Institution leiten, ein Haus zu haben, einen Ort zu haben, den man sozusagen prägen kann und bespielen kann.
Exakt, da hast du gerade ganz wichtige Worte gesagt, einen Ort zu haben, den man prägen kann. So toll das Festival ist, wenn du es aufhörst, ist es weg. Pst. Da gibt's dann vielleicht irgendwann mal eine Publikation dazu oder es gibt jetzt schon Publikationen dazu, aber es verschwindet fast spurlos. Ein Haus nicht. Ja, ein Haus hat eine Sammlung und mich interessiert Sammlung wahnsinnig. Ja, also es ist eine, und dieses Eintauchen dürfen in die Sammlung, gehört auch für mich zu den größten Schätzen meiner, also das ist hier viel schwieriger in Hamburg als in Dresden. Ich bin dann nach Dresden gegangen. Ich habe dort die Direktorenstelle des Kunstgewerbemuseums in Dresden bei den staatlichen Kunstsammlungen bekommen und hatte 5 Jahre Zeit, mich dort intensiv in dieses neue Feld, diese neue Aufgabe einzuarbeiten. Ich bin unendlich dankbar für diese Möglichkeit, weil wir als Teil der staatlichen Kunstsammlungen hatte ich auch unfassbar tolle Kollegen, von denen ich gelernt habe, wie machen die das im Kupferstichkabinett oder bei den alten Meistern oder bei den neuen Meistern. Aha, was sind die Herausforderungen bei denen und bei denen? Und die ethnologischen, wow, das ist wieder ganz was anderes. Die haben Objekte, die bestehen dann irgendwie mit sehr viel organischem Material, wo man sich denkt, was ist das eigentlich, Federn? Man findet dann so herrliche Begriffe in der Datenbank. Ein Objekt ist befiedert. Ich habe dann nur noch den Begriff eingegeben, weil ich dachte, welche Objekte sind befiedert? Also gefiedert verstehe ich ja noch, aber befiedert, herrlich, also so eine tolle Zeit, aber gleichzeitig auch nicht einfach in dem Teil. Und wie dann ein Anruf kam von einem Mitglied der Erfindungskommission für die Nachfolge von Sabine Schulze, ob ich mich für das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg interessieren würde, habe ich mit voller Überzeugung gesagt, ja, das würde mich sehr interessieren. Und war dann auch sehr froh, dass ich die Stelle bekommen habe und im Dezember 2018 hier angefangen habe.
Jetzt ist es eben einer der Aspekte, auf die ich da eben sozusagen heute zusteuern wollen würde, nämlich sozusagen so deine Idee, jetzt hast du schon gesagt, sozusagen ein Museum, ein Haus, die Unterscheidung sozusagen des Museums versus des Festival, aber auch, sage ich mal, sozusagen einer Kunsthalle, nicht wie man es in Hamburg versteht, sondern immer, also sozusagen diese Idee, eine Sammlung zu haben, etwas aufzubereiten. Meine Frage an dich sozusagen nach diesen Etappen und Erfahrungen, die du selber gemacht hast, welche Rolle siehst du oder gibst du dem Museum sozusagen in einer Stadt, in dieser Gesellschaft, in dem, wo wir jetzt stehen und wo wir vielleicht irgendwie in Zukunft stehen wollen? Was hat sich für dich da auch vielleicht verändert über die Jahre in der Wahrnehmung, was so ein Haus leisten soll, aber auch kann?
Tatsächlich hat mich schon, also ich bin wahrscheinlich da auch ein sehr politisch und gesellschaftspolitisch denkender Mensch. Die Gründungsintentionen gerade dieses Typus Museums war Gestaltungsqualität zu heben. Deswegen hat man diese Vorbildsammlungen angelegt und dafür war eigentlich die ganze Aktivität war daraufhin ausgerichtet. Und ich würde das in unserer
vielleicht kurz an dieser Stelle, das Museum ist auch hier so
1877 eröffnet worden. Genau, also die sind alle, also wir sagen ja immer Victoria and Albert, unser aller Mutterschiff mit 1852, Mark übrigens das erste in Festen, also im Kontinent mit 1864 und Hamburg ist jetzt nicht einer der frühesten, aber auch nicht einer der spätesten, Berlin ist früher gewesen, aber 1877, ja. Und diese Idee in der Zeit der Industrialisierung, wo einfach die Masse, die plötzlich den Markt geschwemmt hat, keine Gestaltungsqualität hatte und man diese Suche nach einer neuen Gestaltungshaltung, Ausbildung, deswegen immer diese Kombination mit den Schulen, Kunstgewerbeschulen, war einfach die Gründungsintention. Die war natürlich stark auch elitär gedacht. Ja, es gab zwar überall, also in Dresden weiß ich, das hatten die Öffnungszeiten speziell für arbeitende Menschen, dass du sozusagen, weil es ging ja um den Konsumenten, ist ja schon sehr stark wirtschaftlich orientiert gewesen. Das war jetzt nicht so, wir sehen da schöne Dinge, sondern nein, du sollst gute Produkte kaufen. Ja, und die Wirtschaft soll sie gut herstellen und verkaufen. Aber diese Idee, was ist Gestaltung und wie diskutieren wir Gestaltung, finde ich, ist eben nicht mehr rein am Produkt festzumachen. Und unsere Aufgabe, Gestaltungsqualität zu vermitteln, ist auch nicht nur die gute Form, sondern ist eigentlich auch, wie leben wir miteinander und wie gestalten wir unser Miteinander und unser Umfeld. Und die Herausforderung ist, wie kann es uns gelingen, dann doch wahnsinnig edle Objekte so zu vermitteln, dass die Menschen sie als etwas empfinden, mit denen das auch, wo auch sie gemeint sind. Und das gelingt nicht immer nur über die Sammlung, aber es gelingt, indem wir unterschiedlichste Wege suchen und Formate entwickeln, wie wir das tun, wo der Ort eine Selbstverständlichkeit bekommt. Also mir geht es darum, dass idealerweise in einem Zukunft von den nächsten 15, 20 Jahren dieser Ort unterschiedlichste Angebote hat, die auch eine Ausstellung sind, auch ein Freiraum sind, den wir schon haben, aber auch Werkstätten, auch gemeinsames Ausprobieren, auch können wir eventuell Sammlungsobjekte, von denen wir 15 Stück haben, vielleicht einen Teil davon bewahren und einen Teil einer genaueren Untersuchung mit Jugendlichen zuführen, so dass die verstehen, wie ein Sessel gebaut ist. Also, wie kriege ich da verschiedenste Levels hin der Zugänglichkeit, um Menschen ein Angebot zu machen, das ihnen erlaubt, in einem Raum sich gemeinsam aufzuhalten, wie man selten in der Gesellschaft mehr tut. Ja, das ist das, was Museen können. Museen sind Orte, wo Menschen hineingehen, immer noch das Vertrauen haben, dass ihnen dort nichts passiert. Viele haben nicht den Mut, hineinzugehen, weil sie glauben, sie sind nicht gewappnet, also intellectual shame, das müssen wir ändern. Aber dann sind sie Orte, wo ich jemanden anderen begegnen kann, ohne dass ich gleich in eine politische Debatte geraten muss oder im Sport zwei Teams ansteuern. Eine andere Form des Miteinanderseins und sich begegnen, vielleicht dadurch auch in einem kurzen Austausch verstehen, dass es jemanden anderen geben könnte. Also ich finde, es sind unglaublich tolle Orte, weil sie immer noch eine hohe Akzeptanz der Bevölkerung genießen. Und das ist der Schatz, mit dem wir umgehen müssen. Und wir müssen daher sehr darauf achten, wie wir die Relevanz bewahren. Und die ist für mich eben nicht die Masse, sondern die Qualität der Besucherinnen und ihren Aufenthaltsqualität. Was erleben sie, wenn sie da sind?
Jetzt, also ich nehme mit sozusagen, also dass die Vermittlung, die sozusagen eigentlich schon im Gründungsgedanken war, aber sozusagen Vermittlung ist damals sozusagen beste Stücke zeigen und sozusagen heute viel mehr in eine Erfahrung, in ein Erleben, in ein Ausprobieren, in ein Miteinander gehen. Ihr habt da eine sehr schöne Antwort gefunden, wie ich sagen muss. Irgendwie, wenn man in ein Haus reinkommt, also vielleicht noch mal kurz zum Reißen, es ist sozusagen also ein großer klassizistischer Kasten, ein sehr imposantes, großes Gebäude, unmittelbar neben dem Hauptbahnhof von Hamburg. Jetzt weiß man sozusagen, nicht nur in Hamburg, sondern Bahnhöfe sind neuralgische, sich sehr mischende Gegenden in einer Stadt. Jetzt steht sozusagen dieses große Haus und man kommt in dieses große Haus rein. Du hast das Foyer unglaublich schön gestalten lassen. Erzähl uns vielleicht da gleich nochmals. Und der erste große zentrale Raum im Museum ist der Freiraum. Ich fand das eine total Überraschung und in dieser Form kenne ich das von keinem Haus irgendwie. Also erzähl uns ein bisschen die Gestaltung des Foyers, wie wichtig dieses Reinkommen ist und dieses Konzept des Freiraums.
Also wir haben das Foyer mit Besa Maguer gemacht. Das ist ein Hamburger Innenarchitekturbüro, die hier wirklich, finde ich, tolle Arbeit machen und die ich kennengelernt habe, tatsächlich, weil sie sich mir vorgestellt haben auf eine super feine, unaufdringliche Art und Weise. Und sie haben, das war also dann irgendwie eine tolle Gelegenheit. Wir haben vorher kleinere Projekte gemacht. Wir haben einen Konferenzraum gemacht, den du schon gesehen hast, und ein Büro. Da hatte ich einfach die Gelegenheit, da was zu machen. Haben sie super, eine super schöne Antwort gefunden. Und wie sich die Foyer-Gelegenheit ergeben hat, war das meine Mal. Und das war toll. Und die Hauptanliegen und Aufbriefing an sie war: Wenn du ankommst von diesem relativ stressigen Umfeld, Hauptbahnhof und auch Umfeld des Museums mit sehr viel Obdachlosigkeit, du musst in dem Moment, wo du reinkommst, sofort alles entspannen. Ja, es muss einfach schön sein. Es muss sofort, okay, ich kann mich jetzt einfach auch mal da hinsetzen und warten auf meine Freundin, die zu spät ist, wie immer. Jedes Mal kommt sie zu spät, aber es ist kein Stress, weil ich stehe nicht komisch herum in einem Foyer, wo ich nicht weiß, wo ich hingehöre. Und darf ich da überhaupt stehen und stehe ich da im Weg? Nein, es sind große, fette Sofas, da kannst du dich hinsetzen. Oder es gibt einen großen, langen Tisch, da kannst du eine ganze Gruppe, eine Klasse oder dich alleine was lesen, dein Handy aufladen, whatever. Wir haben die Kassen in die Mitte geholt, dass die sofort gesehen werden, dass sofort ein Gesicht dir entgegen lächelt und sagt, hallo, ich bin da für dich. Und trotzdem haben wir darauf geachtet, dass die Achse, die Mittelachse des Museums nicht gebrochen wird, weil die führt eben dann genau in diese tolle Rotunde, also einen Stiegenaufgang und direkt anschließend eben in diesen zentralen Raum, der Freiraum.
Darf ich kurz nochmal sozusagen bei diesem Eingang und Foyer und wie relevant es ist, dieses Willkommen geheißen werden, habt ihr sozusagen, also ich meine, offensichtlich die Reaktionen spürt ihr bei jedem einzelnen Besucher, nehme ich an, weil das eben genau dieses Erlebnis, das du gerade geschildert hast, merkt ihr es in den Besucherzahlen, dass das sozusagen entscheidend war, dass andere Gruppen kommen, dass andere Leute, mehr Leute, sich mehr Leute reintrauen? Kann man das so genau
festmachen? Nein, man muss prinzipiell festhalten, dass, also wir haben aufgrund einer sehr langjährigen und sehr genauen Besucherbefragung wissen wir sehr genau, wer kommt oder nicht kommt, deswegen nicht mehr Leute. Die Zufriedenheit steigt und solche Dinge. Der Anlass zu kommen ist immer das Programm, ist nicht ein Foyer. Und das Programm zieht bei uns interessanterweise einen sehr hohen Anteil Erstbesucher immer an. Zum Beispiel jetzt gerade vorbei und in Zürich eröffnet Water Pressure, eine Ausstellung über die Krisen, die Wasser auf der Welt auslösen, zu wenig, zu viel, hatte 48% Erstbesucher. Das ist wirklich extrem hoch zum Beispiel. Das heißt, wir ziehen so und so über unser Programm immer wieder neue Leute an. Wir haben auch einen Anteil Migration von jetzt 22% oder 23%. Hamburg hat aber 36%, aber es ist trotzdem nicht schlecht. Und mein größter Stolz, wir sind so wahnsinnig jung, wir haben ein Durchschnittsalter, letztes Jahr hatten wir ein Durchschnittsalter der Besucher von 39 Jahren, dieses Jahr sind wir ein bisschen älter geworden, 44, das entspricht dem Durchschnittsalter Deutschlands.
Du hast mir das schon mal gesagt und dann dachte ich, das ist so alt, aber ihr zählt es auch erst ab 16, glaube ich, nicht? Genau. Das heißt, sozusagen die ganze Gruppe der Kinder und Jugendlichen fällt da raus, irgendwie, genau. Das wird dann sozusagen nochmal alles unten dividiert.
Wir zählen ab 16, das Alter, und die Kunstmuseen sind alle weit über 50, eigentlich über 60 in der Regel. Also deswegen ist es toll. Mehr würde ich nicht sagen, dass das ein Feuer liefert. Der Freiraum natürlich bringt total andere Leute rein, das ist keine Frage. Aber trotzdem muss man verstehen, die Stufen, die schwere Türe, die bleibt eine Hürde. Weshalb wir auch eine der größten Sorgen, wie ich den Freiraum aufgemacht habe, und ich habe mit vielen Leuten vorher gesprochen, weil ich nicht wollte, dass die Hamburgerinnen, die durchaus auch konservativ sind, irgendwie sozusagen da so ein Shitstorm losgeht. Aber die Angst war immer, und auch unsere, muss man wirklich dazu sagen, es kommen dann die Obdachlosen, Drogensüchtigen zu uns rein und gehen in den Freiraum. Das passiert überhaupt nicht, weil die Leute, also ich meine, es gibt so unsichtbare Barrieren, das ist ja auch einer der Probleme, die wir haben, aber in dem Fall natürlich auch ein Schutz, den wir haben, dass die Menschen da nicht einfach reingehen. Ja. Trotzdem hat der Freiraum...
Vielleicht muss man kurz erklären, der Freiraum ist gratis sozusagen, kann von allen genutzt werden, man kann einfach reingehen, man kann dort arbeiten, das ist ein irrsinnig schön gestaltet mit sowohl Werkstättensituation, mit Tischsitzen, also man kann dort sich aufhalten, man kann Zeitschriften lesen, man kann arbeiten, kann man machen, man kann mit treffen. Also aber viel mehr als ein Café, nicht?
Das ist jetzt nicht, es ist ein Konsum. Also der Grundprinzip war, dass ich habe schon sehr lange verfolgt, was Bibliotheken machen. Und mein Grundprinzip war, einen konsumfreien Raum zu schaffen. Städtische Bibliotheken sind ganz, ganz tolle Orte geworden, ja, über die letzten 15 Jahre. Irre lebendig. Hat auch die damalige Direktorin, die jetzt schon in Pension ist, von der bei uns nebenan liegenden Zentralbibliothek gesagt, früher 8 Minuten zum Buchtausch, heute 8 Stunden, weil die Leute so viel machen dort. Und das war so ein bisschen immer meine Idee, dass wir das als Museum anbieten können müssen. Wir haben dann, ich habe ein ganz tolles Team gefunden, die das als Doppelteam leiten, Tinmann Walter und Nina Lucia Groß. Wir haben dann mit Costa Club die Gestaltung gemacht. Und der Ort verwandelt sich aber die ganze Zeit, der ist nie fertig, da kommt immer was dazu und wieder was weg. Und was das Grundprinzip ist, konsumfrei, kein Eintritt, du kannst kommen, ob du jetzt dort ein Nickerchen machst, eine Hausaufgaben machst, dich mit Freunden triffst. Was wir aber merken und wo eine andauernde Herausforderung liegt, also vielleicht eine ganz wichtige Information dazu ist, der Raum ist immer betreut. Es gibt immer einen Gastgeber, eine Gastgeberin, einen Host, der ansprechbar ist, die ansprechbar ist, um zu garantieren, dass du hier in einem lebendigen Umfeld bist, das nicht einfach nur allein gelassen wird. Das ist eine Entscheidung von mir gewesen, die ich extrem früh getroffen habe, weil sie auch in der Finanzierung schon drin stand. Wo ich andere Orte kenne, wo die Leute sagen, wir machen das, ja, wir reservieren diese Fläche für gratis Dings, können Leute sich hinsetzen. Ohne Host und ohne Kuratieren geht's meiner Meinung nach nicht. Und was eben Nina und Tillmann wahnsinnig gut machen, ist, dass sie in einem ständigen Dialog mit unterschiedlichsten Communities, Netzwerken, aktiv, also mit verschiedensten Menschen sind, gleichzeitig kommen ja Anfragen von außen rein, so dass sie in eine ganz, ganz subtile kuratierende Art schauen, dass immer wieder neue Gruppen den Ort regelmäßig nutzen, damit nicht nur Studenten mit ihren Headphones da sitzen und also der größte Horror ist, wenn der Freiraum nur noch mit Headphones und klack, 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 klack ist. Das wollen wir gar nicht. Je mehr Studierende dort einen Workshop machen oder die Gruppe von den die Strickdamen, die da kommen und einmal im Monat ihre Strickrunden machen oder die Lesegruppe oder die Gruppe, die sich nicht traut, laut in der Öffentlichkeit zu reden, das dort übt, laut in der Öffentlichkeit zu reden oder die ukrainischen Jugendlichen oder der Verein, der sich um Frauen mit Migrationshintergrund kümmert und in ihrem Malbastel irgendwas Geschichte dort halt Deutsch üben oder Hamburg kennenlernen oder whatever. Diese Mischung von alt bis jung ist das, was den Freiraum ausmacht.
Klingt herrlich und es ist genauso schön, wie du es beschreibst. Das heißt, wenn ihr nach Hamburg kommt, muss man da unbedingt irgendwie nicht nur sozusagen das Freiraum sein.
Vor allem, wenn man auch das Museum Verspätung hat, ja, dann ist das ein super Ort.
Überbrückung ist auch perfekt. Ja. Erzähl uns jetzt irgendwie über die Ausstellung Glitzer, die im Februar hier eröffnet. Eine der großen Ausstellungen sozusagen in diesem Haus im kommenden Jahr mit diesem noch nie dagewesenen Thema von Glitzer als Material, als politische Halt, alles Mögliche. Erzähl uns ein bisschen mehr über diese Ausstellung für alle, die dann kommen und sich's anschauen.
Genau, also ich glaube, etwas, was dieses Haus eben auszeichnet, ist in die Vielfalt der Themen, die wir spielen. Und der Vorschlag von den beiden Kuratorinnen, eine ist die Leitung Grafik und Plakat, Julia Mehr, und das andere eben Co-Leitung Freiraum, Nina Lucia Gross, das Thema Glitzer im Blick zu nehmen, hat uns allen, also wirklich im Haus, die wir in regelmäßigen runden Ausstellungsthemen diskutieren, total gefangen. Also wir waren so, wow, super, ja, großartig. Wir haben überhaupt nicht gewusst, was sie vorhaben, aber wir fanden es super. Jetzt hat sich herausgestellt, also jetzt wissen wir es natürlich, weil sie fertig entwickelt ist und bald zum nächsten Jahr im Februar eröffnet wird, dass sie sich in dieser Ausstellung sehr genau anschauen, wie dieses Material sich unterschiedlichst ausprägt, aber immer wieder, also es, so wie es klebt an einen, weil man es so arbeiten auch ganz viele Leute damit, ne? Du hast es im Pop-Business, du hast es in sehr vielen Empowerment-Bewegungen, du hast es auch im Aktivismus mit Glitterbombing. Also es geht um Sichtbarkeit, es geht um Selbstbewusstsein, es geht um den Kampf von Minderheiten oder gegen sozusagen normative Vorstellungen von Körper. Das kann auch sozusagen disabled sein. Aber es geht eben auch um Nail Art, es geht eben auch um tolle Pop-Leute, es geht auch um Do-it-yourself oder das Teenage-Glitterzimmer, also auch all diese Träume werden abgeholt. Und einer der schönsten ersten Schritte, die das Team gemacht hat, ist, dass sie einen Call for Glitter in Hamburg ausgerufen haben und gesagt haben, wir laden euch ein, uns eure Glitzergeschichten zu erzählen und ein Objekt zu übergeben. Wir wählen dann aus den Einsendungen aus, das in der Hall of Glitter ausgestellt wird mit den Geschichten von dem kleinen, keine Ahnung, inzwischen vielleicht 8-jährigen Mädchen, die aber eine Glitzerfigur aus der Zeit, wo sie 5 war, übergeben hat und gesagt hat, das ist so wichtig, weil, und ich gebe euch das jetzt. Und man weiß, was man für einen Schatz bekommt, bis hin zu einem Schmuckstück oder einer besonderen Tasche oder allen möglichen Dingen, die da kommen.
Und die Resonanz auf den Call war sehr gut.
Die war super, ja, der war sehr groß. Und deswegen, das war auch insofern ein wahnsinnig guter Schritt. Also sie haben es, glaube ich, wirklich gemacht aus Überzeugung, weil sie gesagt haben, da draußen sind lauter Glitzerexpertinnen. Die müssen wir kennenlernen. Und das ist vielleicht auch so eine Haltung von uns, ja. Wir sagen, also ich sag immer, wir sind Expertinnen in unserem Feld, aber unsere Besucherinnen sind ebenfalls Expertinnen. Und daher finde ich, ist es dann eine total andere Haltung, wenn du sagst, ist nicht so, dass ich denen was beibringe, sondern die können mir was beibringen. Und wie prüfen wir das oder wie machen wir das immer wieder? Weil manchmal natürlich haben wir ein Expertenwissen, aber das kannst du eben immer wieder neu sozusagen kalibrieren. Und das haben sie in dem Fall gemacht, aber damit auch die Botschaften in die Stadt gesetzt und die Seeds, also die Pflanzen, die Keimlinge sind jetzt überall schon unterwegs und Hamburg spricht über diese Ausstellung nächstes Jahr.
Wir freuen uns sehr und sind sehr gespannt, was uns erwartet. Und eben, wie gesagt, wie du schon sagst, 50% der Menschen gehen zum allerersten Mal wieder in ein Museum und dann gehen sie in eures. Das ist schon sehr beachtlich und schon sehr, also the Empowerment of Design, muss man sagen, ist schon ganz toll. Also viel Erfolg für die Ausstellung nächstes Jahr. Wir sind alle dabei, wir kommen und schauen uns an. Vielen Dank fürs Gespräch, liebe Tolga.
Danke dir, liebe Anne.